Dies ist der zweite Teil eines Bibelstudiums mit dem Thema Das Königreich der Himmel von Hans Bülthaus aus der Gemeinde Den Haag. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte dieses Bibelstudium mit einer wohlbekannten Aussage von Jesus anfangen, die ihr im Evangelium von Matthäus, Kapitel 16, Vers 19, finden könntet. Wir wollen die aufsuchen und zusammen lesen. In diesem Text sagt Jesus: Dir werde ich die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Im ersten Teil dieses Studiums haben wir bereits festgestellt, dass wir an das Evangelium vom Königreich der Himmel glauben. Wir glauben daran und wir reden darüber, weil wir der Meinung sind, dass dieses das Evangelium ist, woran Jesus selbst geglaubt hat und worüber er selbst gesprochen hat. Er nannte es dann auch selbst das Evangelium vom Königreich der Himmel. Es gibt aber ein Problem. Und das haben wir, die Christ sind, alle. Dass wir uns mit Worten und Aussagen bedienen, die auch von anderen Leuten gebraucht werden, die aber für uns eine sehr spezielle Bedeutung und Kontext haben. Aus diesem Grunde möchte ich ein Wort näher betrachten. Ein Wort, das wir alle sehr gut kennen, nämlich das Wort Himmel. Himmel bedeutete für mich immer der herrliche Ort, wo Gott ist und wohin ich gehe, wenn ich gestorben bin. Aber das ist nur ein Teil der Bedeutung von diesem Wort. Das Wort Himmel ist viel umfassender. Es gibt viele Synonyme für dieses Wort Himmel. Ebenso gut könnten wir himmlische Regionen sagen, obwohl dieser Ausdruck uns auch in die Irre führen könnte, weil der Himmel nicht ein bestimmter Ort oder eine bestimmte Region irgendwo im Universum ist. Anstatt Himmel müssten wir eigentlich Himmel Mehrzahl sagen oder die unsichtbare Welt, das Geistliche, das Unsichtbare oder das Ewige. All diese Worte und sprachlichen Äußerungen haben die gleiche Bedeutung und ich gebrauche sie alle, wie es in der Bibel auch gemacht wird. Um mit diesen Ausdrücken und Worten vertraut gemacht zu werden, müssten wir wieder auf unsere Basiskenntnisse zurückgreifen. Wenn wir das Wort Himmel hören, dann wissen wir jetzt, dass mit diesem Wort alle unsichtbaren Dinge angedeutet werden. Wenn ich gewisse Sachen im Unsichtbaren unterscheiden will, dann könnte ich sagen, dass das Königreich Gottes ein Teil des Himmels ist. Es ist bildlich gesprochen das Königreich des Lichtes. Es brennen dort natürlich keine Lampen, das ist Symbolik und nicht buchstäblich so gemeint. Licht ist Leben und dort regiert Gott. Jesus ist auch da und die heiligen Engel. Gott regiert auf seinem Thron, dem Mittelpunkt. Das Wort Thron ist auch Symbolik. Gott sitzt nicht echt auf einem goldenen Thron, sondern es ist Bildersprache, um die Macht Gottes zu beschreiben. Gott ist Geist und teilt uns seinen Heiligen Geist mit. Alle Gotteskinder gehören zum Königreich Gottes im Himmel. Du und ich und auch alle diejenigen, die in Christus gestorben sind. Es ist der Ort für alle Gerechten. Hierüber kann man in Hebräer 12 lesen. Wir sind zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zum himmlischen Jerusalem gekommen. Das ist wieder ein Bild, dieses heilige Jerusalem. Es ist keine Stadt, die es irgendwo im Universum gibt. Es ist ein Hinweis auf alle Seelen, die gerettet sind, die Gerechten. Diesen Bildern begegnen wir öfters. In der Zeit, wo Mose lebte, hatte man mit dieser Symbolik keine Probleme. Wenn Mose einem jüdischen Bauern sagte, dass er das Maul seines Ochsen nicht verbinden sollte, wenn er drischt, damit das Tier auch selbst was fressen konnte, dann ist das keine Bildsprache. Es ist nämlich ein Beispiel der Satzungen von Mose. Diese Satzung lautet, du sollst dem Ochsen das Maul nicht verbinden, wenn er drischt. Im Neuen Testament aber gibt Paulus dieser Satzung eine ganz andere Bedeutung. Wenn er hierauf verweist, dann meint er damit die Vollzeitbeschäftigung eines Menschen im Dienst Gottes. Und das ist etwas ganz anderes. Er nimmt etwas vom Alten Testament und stellt es in das Licht des Neuen Testamentes, das über die unsichtbaren Dinge redet. Wie könnte ich unsichtbare Dinge beschreiben, wenn ich sie niemals sehe? Weiß jemand, wie seine Seele aussieht? Oder wie Gedanken aussehen? Oder das Gefühl? Dies sind alles geistliche Sachen und das bedeutet, dass sie nicht gesehen werden können. Wie sieht zum Beispiel Gott aus? Wie kann ich wissen, was Kraft ist im Sichtbaren? Wie kann ich mir Liebe im Sichtbaren vorstellen? Das sind alles Ausdrücke und Bezeichnungen, und zwar keine abstrakten Bezeichnungen, wie die Psychologen sagen, sondern geistliche Ausdrücke. Und geistliche Bezeichnungen und Ausdrücke sind sehr reell. Paulus sagt, dass die geistlichen Sachen ewig sind. Das Sichtbare ist zeitlich. Geistliche Dinge bleiben ewiglich, sichtbare nicht. Das Königreich Gottes ist also im Himmel, aber dort ist auch das Königreich des Satans, der auch geistlich ist. Zusammen mit, wie die Bibel sagt, seinen niedrigeren Regionen, mit dem Königreich des Todes, schrecklich aber wahr. Sie beide befinden sich in der gleichen geistlichen Welt. Wenn ich also über den Himmel rede, dann bedeutet das alles zusammen, das, was die geistliche Welt betrifft. Ein anderer wichtiger Faktor ist unser eigener innerer Mensch, der seinen eigenen Himmel hat, weil Seele und Geist auch geistlich sind, ohne Substanz. Nur der Körper ist Materie und der gehört zur Erde. Mein innerer Mensch hat keine sichtbare Form und gehört zum Himmel. Seit dem Moment, wo du geboren wurdest, war dein innerer Mensch im Himmel, genauso wie dein Körper auf der Erde war. Du existierst also gleichzeitig in zwei Welten. Um das Wort Gottes verstehen zu können, muss man sich das gut merken. Dies sind ein paar Basisprinzipien, über die wir sicher sein müssen. So sehen wir jetzt, dass die Gedanken, die wir über das Thema zum Himmel gehen hatten, völlig falsch waren. Unser innerer Mensch gehört bereits zum Himmel. Er ist Teil der geistlichen Welt, weil du, der du ein Gotteskind bist, in Christus bist. Also, wenn du stirbst, wenn du einschläfst und dein Körper beerdigt wird, dann bleibt dein innerer Mensch, wo er schon... Wie ich mir das vorstellen soll? Keine Ahnung. Wir können versuchen, uns ein Bild von irdischen Sachen zu machen. Aber von den geistlichen Dingen sollten wir das lieber nicht tun. Denn wenn wir das tun würden, dann würden wir den Himmel zum Ansatzstück der Erde machen. Dann versuchen wir es in etwas Sichtbares, Greifbares zu verwandeln, indem wir es nach unserer Fantasie gestalten. Das ergibt dann etwas, das noch schöner als das Schönste auf Erden ist, so wie wir denken, dass das Paradies sein müsste. Und wo befindet sich wohl der Himmel? Irgendwo hinter den Sternen? Nein. Himmel? Irgendwo hinter den Sternen? Nein. Die geistliche Welt ist eine Beschaffenheit. Darum brauchen wir im Neuen Testament Glauben. Wenn wir das Unsichtbare annehmen wollen, dann brauchen wir Glauben. Ich kann es dir nicht zeigen. Ich kann dir auch kein Stück von einem Geist zeigen. Denn das Geistliche ist nicht materiell, nicht tastbar und kann nicht gesehen werden. Wenn wir also annehmen wollen, dass es überhaupt besteht, dann brauchen wir Glauben. Im Alten Testament brauchte man weniger Glauben. Wenn man sich an die Satzungen von Mose hielt, zum Beispiel dem Ochsen das Maul nicht zu verbinden, deines nächsten Weib nicht zu begehren, wenn man den zehnten Teil seines Einkommens gab, dann war man gesetzmäßig ein Gerechter. Und wenn man gegen eine Satzung verstieß, dann könnte man ein Tier opfern. Für das Blut von Stieren und Ziegen brauchte man nicht viel Glauben. Ein echter Israelit glaubte aber nicht an die Vergebung durch das Blut von Ziegen und Stieren. Dafür brauchte man allerdings doch den Glauben. Wenn der hohe Priester seine Hände auf den Sündenbock legte, dann musste man glauben, dass dieses Opfer etwas mit Sündenvergebung zu tun hatte. Im neuen Bund ist es aber so, dass wir nur durch den Glauben als Gerechte leben können. Die Gerechten werden durch den Glauben leben. Und diesen Glauben kann man nicht anfassen. Und er kann auch nicht gesehen werden. Ebenso wenig, wie du den Heiligen Geist sehen kannst. Wenn du aber im Heiligen Geist getauft bist, dann wohnt er in dir. Wunderbar, nicht? Jesus ist auch unsichtbar. Ausgenommen, wenn er sich durch einen Körper offenbart, wie zu Ostern, wenn er sagt, schau mal her, ich habe einen Körper von Fleisch und Blut. Aber innerhalb von ein paar Sekunden war er wieder in die geistliche Welt aufgenommen worden und sein Körper hatte eine andere Gestalt angenommen. Der Körper war von einer materiellen Form in eine substanzlose Form verändert. Und das ist der neue Körper, den wir nach der Auferstehung auch bekommen werden, wovon wir uns jetzt keine Vorstellung machen können. Hebräer 11, Vers 2 sagt, dass wir an etwas glauben, was wir nicht sehen können. Wenn ich also sage, dass wir jetzt im Himmel sind, dann bedeutet das, dass unser innerer Mensch Teil ist von der unsichtbaren geistlichen Welt und dass wir als Kinder Gottes zu jenem Teil der geistlichen Welt gehören, der Gott angehört. Dem Königreich von Gott und von Jesus. Und dann spricht Jesus zu uns, wie damals zu seinen Jüngern, ich werde euch die Schlüssel des Himmelreichs geben, die Schlüssel der geistlichen Welt. Was bedeutet das eigentlich? In Matthäus 23, Vers 13 lesen wir, dass Jesus zu den Schriftgelehrten Israels sagt, ihr verschließt das Reich der Himmel vor der Menschen. Ihr geht nicht ein, noch lasst ihr die, welche hineingehen wollen, hineingehen. Schlüssel bedeutet Kenntnis, Sicht, Teil von der geistlichen Welt sein, aktiv sein in der geistlichen Welt, wie wir Christen es sind. Das Kleinkind in der Wiege, dessen Körper zur Erde und dessen innerer Mensch zur geistlichen Welt gehört, ist sich dessen völlig unbewusst, wie es auch viele Millionen von Menschen gibt, die keine Ahnung davon haben, dass ihr innerer Mensch zur geistlichen Welt gehört. Wie ich schon sagte, Leute, die sich mit Okkultismus und Hexerei beschäftigen, sind sich dessen wohlbewusst. Sie wissen das sehr gut. Sie wissen, dass es Geister gibt in der geistlichen Welt. Aber die westeuropäischen Leute, vor allem moderne Christen, sind sich dessen nicht bewusst. Und es wird von ihnen in Zweifel gezogen oder sogar widersprochen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass der Teufel selbst sehr zufrieden ist, wenn die himmlische Wirklichkeit aus unserem Denken verschwindet. Den Schriftgelehrten ging es genau so. Jesus sagt, mit all euren Regeln und Satzungen bürdet ihr den Leuten schwere Lasten auf. Wenn sie etwas trinken wollen, dann müssen sie die Tasse ganz untertauchen und dafür sorgen, dass keine Insekten in die Tasse kommen können. Wenn sie etwas essen wollen, dann sind gewisse Riten erforderlich. So viele Regeln und Satzungen, alles in der sichtbaren Welt. Es war nur Zeremonie. Der Herr sagt, ihr bürdet schwere Lasten auf die Schulter der Leute, aber ihr tut nichts, um sie zu entfernen. Und die Schriftgelehrten glaubten überhaupt nicht an ein Leben nach dem Tod, auch nicht an die Auferstehung oder an Engel. Sie leugneten die geistliche Welt, wie es heutzutage viele Millionen von Menschen auch tun, die nicht wissen, dass ihr innerer Mensch zum Himmel gehört. In dieser Hinsicht sind sie unwissend und ohne Kenntnis. Dann kommt der Herr und er sagt, ich werde euch die Schlüssel der geistlichen Welt geben. Das heißt, ihr bekommt Kenntnis und die Möglichkeit, dass eure Augen für die geistliche Wirklichkeit aufgetan werden, damit ihr nicht nur die Dinge der sichtbaren Welt seht, sondern mit ihren geistlichen Augen auch die ganze geistliche Welt seht und versteht. Er wird ihnen Kenntnis und Sicht geben. In Offenbarung 6, Vers 14 sieht Johannes, dass den Menschen in den letzten Tagen etwas Schreckliches passieren wird. Er schildert es wie folgt. und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Früher wurden Bücher auf eine Rolle Pergament geschrieben. Wenn die Pergamentrolle abgerollt wurde, dann konnte man alles lesen, aber wenn die Rolle zusammengerollt war, dann war nichts mehr sichtbar. Wir kennen den Ausdruck wie ein verschlossenes Buch. In den letzten Tagen wird die Kenntnis der Himmel verschlossen werden. Es wird viele Leute geben, die keine blasse Ahnung von der geistlichen Welt haben, mit der Folge, dass sie nur irdisch denken, wie in den Tagen Noachs. Sie verlieren sich in den Materialismus, in Essen, Trinken und Heiraten. Die ganze geistliche Welt wird vom modernen Menschen wegdiskutiert, die orientalische Mystik und der Okkultismus ausgenommen. Und diese Gruppen sind eben völlig damit beschäftigt, sich geistlich zu entfalten, aber auf der falschen, finsteren Seite. Die Himmel zogen sich zurück, wurden zusammengerollt und zu einem verschlossenen Buch. Wir danken dem Herrn, dass er vor 2000 Jahren auf die Erde kam und wiederkommen wird. Und wir wissen das, weil wir uns immer mehr von den geistlichen Dingen bewusst geworden sind. Wir sind uns von Neuem bewusst geworden über die Himmel, die fast 2000 Jahre verschlossen geblieben waren, wiewohl die Reformatoren uns auch schon ein wenig mehr Licht gebracht haben. Nichtsdestotrotz waren sie nicht imstande, den Leib Christi in die geistliche Welt zu versetzen. Jedenfalls nicht auf die richtige Weise. Es gibt zum Beispiel in gewissen kirchlichen Kreisen Leute, die glauben, dass ein Magnetiseur eine Gabe Gottes erhalten hat. Jemand, der auf diese Weise tätig ist, ist zwar auch in der unsichtbaren Welt aktiv, aber er beschäftigt sich mit Hexerei. Magnetiseure wenden ihre Gabe an, um Wunder zu verrichten, aber das ist eine okkulte Angelegenheit. Es gibt nur wenige christliche Kreise, wo man sich benimmt wie Jesus und die 12 Apostel. Die Himmel wurden verschlossen und öfters werden wir gefragt, wenn wir über die geistliche Welt reden, über Engel und Dämonen, sind sie zum Mittelalter zurückgekehrt? Der Teufel, ja, das ist Geschichte. Daran glaubten die Leute vor langer Zeit. Aber Jesus, er trieb sie fort. Ja, aber das geschah damals, erwidert man. Da wussten es die Leute nicht besser. Die Himmel werden sich schließen, und wenn die Christen nicht mehr Kenntnisse von der geistlichen Welt bekommen, dann werden auch sie den Blick für den Plan Gottes verlieren. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du ewiges Leben. Aber Gott hat noch viel mehr, was er uns geben will. Sein Ziel können wir aber erst dann erreichen, wenn uns bewusst wird, dass dazu Kenntnis von der geistlichen Welt notwendig ist. Denn wir haben eine Aufgabe, in der geistlichen Welt zu erfüllen. Und eben deshalb sind wir so froh, dass Jesus kam und in Gleichnissen geredet hat. Warum die Gleichnisse? Weil, sagt Jesus, ich euch die geistliche Welt nicht anders erklären kann. Ich werde sie euch anhand von Bildern und Gleichnissen erklären. Wenn du also das Neue Testament liest, dann findest du dort eine Menge Gleichnisse, wo der Herr sagt, das Königreich der Himmel ist wie, und dabei bedient er sich immer wieder neuer Beispiele, zum Beispiel von der Landwirtschaft, von dem Vieh, dem guten Hirten und vom Seemann. Sachen, die Leuten bekannt waren. Manchmal gibt der Heilige Geist eine Offenbarung während des Gottesdienstes mit modernen Beispielen, um die Lage der Zeit, in der wir leben, zu erklären. Man sollte niemals eine Offenbarung in der geistlichen Welt buchstäblich erklären. Wenn wir in der Bibel lesen, dass Engel Flügel haben, dann müssen wir uns keine Vorstellung von Vögeln machen. Die Flügel sind Bild ihrer Kraft und Flexibilität, von ihrem Vermögen zu kommen und zu gehen, wenn sie dazu von Gott beauftragt werden. Es ist alles Bildersprache. Es ist schwierig, uns immer wieder dessen bewusst zu sein, dass es hier um Beispiele geht, und wenn wir von einem neuen Bild oder Gleichnis hören, dann versuchen wir schon, uns davon eine Vorstellung in der geistlichen Welt zu machen. Hier soll man vorsichtig sein, denn sonst kommt man nicht weiter. Jesus sagt in Matthäus 13, Vers 35, ich werde meinen Mund in Gleichnissen auftun und verkünden, was seit Grundlegung der Welt verborgen war. Im Paradies hatte Gott vor, Adam und Eva den Himmel zu öffnen. Aber weil sie auf den Teufel hörten, konnte das nicht stattfinden. Eva sah, dass sie Kenntnis von einem anderen Baum bekommen konnten, weil der Satan ihr das sagte. Und sie dachte, dann wollen wir es mal versuchen, während Gott beabsichtigte, dass sie Kenntnisse vom Baum des Lebens bekommen würden. Wenn sie das getan hätten, dann würden Adam und Eva auch in die geistliche Welt hineingegangen sein. Aber dann mit Kenntnis und Sicht, die ihnen von Gott gegeben wäre. Und dann wären sie sich ihres Funktionierens in der geistlichen Welt völlig bewusst gewesen. Dann hätten sie dort ihren Platz eingenommen und hätten sich dort, genau wie Jesus, an die Arbeit gemacht. Es gibt so vieles zu entdecken in der unsichtbaren Welt, mit seinen unterschiedenen Niveaus, seinen Königreichen, seinen Gedankenläufen, Gesetzen und Regeln. Der Mensch unternimmt allerhand Sachen, zum Beispiel um eine Rakete zum Mond zu schicken, um mehr vom Universum zu entdecken. Und es gibt auch sehr wunderbare Sachen, die man dabei sehen kann. Aber man beschäftigt sich nur mit der sichtbaren und materiellen Welt. Der ganzen Menschheit ist die geistliche Welt mehr oder weniger unbekannt. Was wissen wir eigentlich darüber? Jesus war völlig im Bilde über das, was die geistliche Welt betraf. Wir möchten auch gerne alles über die geistliche Welt wissen, aber dann muss unser Gedankengang wohl erneuert werden. Wir sollten die sichtbaren Dinge loslassen und versuchen, die Angelegenheiten der geistlichen Welt zu verstehen. Johannes sagt im ersten Kapitel von seinem Evangelium, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wahrheit heißt, die unsichtbare Welt verstehen, wo Gott ist und sein Königreich. Der Prophet Jesaja, der so oft über Rettung sprach, sah, dass in der Zeit, in der er lebte, und auch in den kommenden Perioden, ein Schleier über vielen Nationen lag. Wenn unser Kopf ganz verschleiert ist, dann können wir nichts sehen. Viele Nationen haben eine Bedeckung und sehen nichts von der geistlichen Welt. Davon haben sie überhaupt keine Ahnung. Aber nun ist Christus gekommen, wovon im 2. Korinther 4 steht, dass jeder, der an ihn glaubt, in Christus mit dem Heiligen Geist getauft werden kann und Hilfe empfangen kann, die man für seinen inneren Menschen braucht, und eine Sicht für die geistlichen, unsichtbaren Sachen. Bei diesen Menschen wird die Hülle weggenommen werden, aber bleiben wird sie bei denen, die an den Gedanken und Gesetzen von Mose festhalten. Jene Leute werden mit sichtbaren Dingen beschäftigt bleiben, wie Satzungen und Zeremonien der sichtbaren Welt. In Christus aber lässt man diese Dinge fallen und denkt und sucht nach jenen Sachen, von denen das Evangelium spricht. Die Bedeckung wurde durch Christus weggenommen, aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist das Werk des Heiligen Geistes in uns, durch das Wort Gottes. Immer wieder müssen wir auf das Wort zurückgreifen, das Wort studieren und versuchen, es zu verstehen, festgewurzelt weiter wachsend im Wort. Und wir sollten in diesem Wort unsere Gedanken über die geistlichen Angelegenheiten weiterentwickeln. Wo Menschen durch Satzungen und Ideologien gefangen gehalten werden, sodass sie sich nur mit materialistischen und irdischen Sachen befassen können, ist Befreiung durch Handauflegen wahrscheinlich notwendig. Damit ihr Denken auf ein anderes Niveau versetzt werden kann. Hilfe ist dort notwendig, wo man selbst nicht mit geistlichen Augen unterscheiden kann. Man ist dazu geneigt, alles mit natürlichen Augen zu betrachten. Zu diesen Leuten sagt Gott, ihr seht, was vor Augen ist. Und Paulus, wir sehen auf das Unsichtbare, denn das ist ewig. Manchmal bleibt die Bedeckung, weil ein böser Geist sich dessen bedient. Vor allem die sogenannten frommen Geister, die unsere Gedanken mit falschen Lehren vergiften wollen. Demzufolge können die Menschen die Sachen des Königreichs von Gott nicht verstehen. Sie können die unsichtbare Welt und alles, was dort passiert, nicht erkennen. Wenn das passiert, sind die Himmel tatsächlich ein verschlossenes Buch. Das ist schade, weil Gott will, dass wir in der unsichtbaren Welt leben. Jetzt, mit Jesus, dass wir uns der geistlichen Welt völlig bewusst sind. Um das zu betonen, weise ich auf die Worte hin, die der Herr selbst sprach. In Johannes 3, Vers 12 sagt Jesus im Gespräch mit Nikodemus: Ich habe mit dir über irdische Sachen gesprochen, und die glaubst du nicht. Wie kannst du glauben, wenn ich über die himmlischen Angelegenheiten rede? Nikodemus war ein Mann, der auf der Suche nach dem Königreich Gottes war und der mitten in der Nacht bei Jesus zu Besuch kam. Es folgte ein langes Gespräch, in dem der Herr mittels Beispielen die Wiedergeburt erklärte. Er sagte zu Nikodemus: Du sollst von Neuem geboren werden. Ist das überhaupt möglich? Erwidert er dann. Ja, das ist durchaus möglich. Du sollst von Neuem anfangen, mit einer ganz anderen Lebensart. Aber Nikodemus versteht nichts davon, und so fragt Jesus ihn: Bist du wirklich ein Lehrer von Israel, ein Theologe? Und trotzdem verstehst du nicht, wovon ich rede? Jesus denkt an die Tempelreinigung, die in Johannes 2 beschrieben wird. Damals kamen die Juden auf ihn zu und fragten ihn, wer ihm Autorität gegeben habe, sich so zu benehmen. Jesus erwiderte mit den Worten: Brecht diesen Tempel ab, und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Er redete von seinem irdischen Tempel, und die Bibel lehrt uns, dass er seinen Körper meinte und nicht den Tempel des Herodes. Das verstanden sie aber auch nicht. Jesus sagt dann zu Nikodemus: Wenn du nicht glaubst und verstehst, dass wenn ich über den irdischen Tempel rede, ich eigentlich über meinen eigenen Körper rede, wie kann ich dann über die geistliche Wiedergeburt reden? Wenn du die irdischen sichtbaren Sachen nicht verstehst, wie kannst du dann die geistlichen, himmlischen Sachen verstehen? Und er redet zunächst weiter über sich selbst. Und dann sagt Jesus etwas ganz Besonderes: Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Das sprach Jesus nicht nach seiner Himmelfahrt, sondern er sprach diese Worte, als er noch auf der Erde war. Was möchte der Herr hiermit sagen, dass er in den Himmel hinaufgestiegen war, während sein Körper zusammen mit Nikodemus in einem Zimmer war? Wahrscheinlich ist in seiner eigenen Wohnung in Nazareth oder Kapernaum. Bist du jetzt in Gottes Königreich? Ja. Du hast also, wie Epheser 2 sagt, einen Platz im Himmel wie Jesus Christus. Du bist ja ein Kind Gottes. Ja. Du kannst also sagen, wie Jesus, dass du in den Himmel hinaufgestiegen bist und dass dein innerlicher Mensch dort einen Platz hat, wohin du gehst, nachdem du gestorben bist. Das ist dorthin, wo du jetzt bist, in Jesus, im Königreich Gottes, innerhalb Gottes Kreises von Licht und Kraft. Ein sehr hoher Platz. In Wirklichkeit dorthin, wo jeder Christ sich befindet. Aber wer sich dessen nicht bewusst ist und wer den Schlüssel der Kenntnisse nicht hat, für den hat es keinen Wert. Und der Teufel sagt, das ist ein Vorteil für mich. Je mehr wir uns dessen bewusst sind, dass unser innerlicher Mensch einen festen Platz im Himmel hat, hier und jetzt, und dass wir dort auch in Christus sind, nicht alleine, sondern in Christus dem Gesalbten, desto mehr können wir unsere Feinde mit unseren Füßen zertreten. Solange du denkst, dass du schwach und klein und unwichtig bist, wirst du das nicht schaffen. Aber je mehr du dir bewusst wirst, dass du ein Simson in der geistlichen Welt bist, umso mehr wirst du allen Verhältnissen gewachsen sein, sogar einem Löwen. Simson tat auch so, allerdings in der sichtbaren Welt. Das war ein Bild. Durch den Glauben war Simson sich der Kraft, die in ihm war, bewusst. Und wenn er mit 7 Seilen gebunden ist, während er schläft und der Feind auf ihn zukommt, dann ist er trotzdem fähig, ihm zu begegnen. Wo sind sie, meine Feinde, sagt er. Und zu diesem Punkt müssen wir auch gelangen, dass wir uns dessen bewusst werden. In Christus sind wir in der geistlichen Welt, im Königreich von Gott. Geistlich ist er mit uns, sein Wort ist in uns. Sein Name ist auf unseren Lippen. Seine heiligen Engel sind um uns herum. Uns gegenüber befindet sich das Königreich des Satans. Wenn ein böser Geist uns zu binden versucht, dann zerbrechen wir die Bande im Namen unseres Herrn, nicht in unserer eigenen Kraft oder impulsiv. Wir tun es durch ihn, aber immer wenn du denkst, ich schaffe das nicht, oder so bin ich nicht, ich bin nicht stark genug wegen Mangel an Kenntnissen, dann ist das bedauerlich. Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als des Menschen Sohn und diejenigen, die ihm gehören. Also sind wir auch hinaufgestiegen. Aber der große Unterschied zwischen dem Herrn und uns ist, dass wir nicht aus dem Himmel herabgestiegen sind. Wir haben unseren eigenen Vater und unsere eigene Mutter hier auf Erden. Aber Jesus war aus Gott und Maria geboren. Und Jesus war das Wort Gottes, das aus dem Herzen des Vaters kam. Und dieses Wort wurde Fleisch in der Gebärmutter von Maria. Jesus wurde durch den Geist Gottes gezeugt. Und so wurde der Christus zum Menschen. Er war das Wort Gottes. Und dieses Wort ist Fleisch geworden. Das bedeutet nicht, dass ein erwachsener Jesus zum Baby in der Gebärmutter Marias wurde. Wäre das der Fall gewesen, dann gäbe es auch Präexistenz, wie die Hindus glauben. Die Bibel lehrt uns, Jesus war das Wort, und das Wort ist Fleisch geworden. Es nahm die Form eines Menschen an, nämlich Jesus von Nazareth. Wir sind aus einem irdischen Vater und einer irdischen Mutter geboren worden. Jesus wurde aus Gott und der Magd Maria geboren. Wir sind durch den Glauben von Neuem geboren und haben ein neues Leben angefangen und sind deshalb auch aus Gott geboren, weil jeder, der Jesus als Herrn annimmt, ein neuer Mensch wird und aus Gott geboren ist. Und das ist gerade das, was wir jetzt sind. Darum können auch wir, wie Jesus sagt und die Bibel uns lehrt, sagen, wir sind Kinder Gottes und wir werden geistlich erwachsen durch den Herrn, der in uns wirkt. Jesus fuhr hinauf in den Himmel und war dort tätig, während sein Körper auf der Erde war, wie es auch bei dir und mir der Fall ist. Verstehst du jetzt das Wort Himmel? Verstehst du jetzt, was Wandeln in den Himmeln bedeutet? Am Ende von Johannes 3 steht etwas sehr Schönes im Vers 31. Der von oben kommt, ist über allen. Der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Es gibt glücklicherweise viele Menschen, die es wohl angenommen haben. Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Er also, der aus dem Himmel kommt, ist über dem, der aus der Erde ist, ist mehr als der, der zur Erde gehört. Ein seltsamer Satz, mit anderen Worten, der Mensch mit Sicht und Kenntnis, der bewusst im Himmel aktiv ist, ist stärker, höher und besser als der Mensch, der sich nur mit irdischen Sachen beschäftigt. Mose, der Mann Gottes, war auf der Erde tätig. Er musste gegen Pharao kämpfen. Er musste durch die Wüste ziehen und das Volk in ein neues Land bringen, zu einer irdischen Stätte. Er musste sie bis an den Berg Horeb führen. Von Feuer und Gewitter umgeben, musste er das Gesetz Gottes hören. Es waren alles Aufträge in der sichtbaren Welt. Jesus war aus dem Himmel herabgestiegen und nahm seinen Platz ein, sobald er sich seines Auftrags bewusst wurde. Bist du einmal in den Himmel gelangt, so bleibe dort. Werde nicht wie die Tiere oder wie die Menschen in der Zeit Noachs, die nur auf das Sichtbare, auf die Materie gerichtet waren. Im Gegenteil, orientiere dich im Himmel. Auch Jesus legte das Gesetz Gottes bei Mose beiseite. Er arbeitete auch am Sabbattag und wusch seine Hände nicht, bevor er sich an den Tisch setzte. Ach, sagten die Pharisäer, du wäschst deine Hände nicht? Das Gesetz Mose lehrt uns. Aber dann sagt der Herr, mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Auch die Fliege nicht, die in meinem Wein landet. Das Böse, das aus deinem Herzen kommt, das verunreinigt den Menschen in Wirklichkeit. Ihr reinigt alle das Äußere des Beches. Aber ihr Pharisäer, wie sieht euer Inneres aus? Wie eure Gedanken? Wie steht es um eure Seele? Was passiert dort? Die, die im Himmel sind, sind größer, und darum sagt der Herr, unter den von Frauen Geborenen ist keiner größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er und als alle Leute im alten Bund. Ein Mensch ist wertvoller, wenn er funktioniert, in und Kenntnis hat von der geistlichen Welt. So einer fängt an, einem Kind Gottes zu ähneln. Jesus sagt, dann bist du größer als jene Leute im alten Bund. Warum? Paulus sagt, dass ein geistlicher Mensch alle Dinge beurteilt. Was das hiermit zu tun hat, das werde ich euch erklären. Jemand, der sich der geistlichen Welt bewusst ist und in den Himmel wandelt, sieht mehr als möglich ist mit rein natürlichen Augen. Er durchschaut allerhand Situationen und Geschehnisse in der geistlichen Welt, wie ein Röntgengerät. Er sieht unsichtbare Dinge. Ein Beispiel. Jesus predigt in der Synagoge in Kapernaum. Es herrscht völlige Ruhe. Jeder hört aufmerksam zu, weil Jesus seine Zuhörer fesselt durch Worte von Rettung, Heilung und Befreiung. Die Leute werden aufgeregt und fragen sich, ob vielleicht ein großer Prophet unter ihnen aufgestanden ist. Und plötzlich, während jedermann der Predigt von Jesus aufmerksam zuhört, fängt ein Mann zu schreien an. Es ist nicht die Schuld jenes Mannes, denn dieser ist gebunden. Es ist schon öfters passiert und dieses Ereignis stört die ganze Versammlung. Wäre er nur zu Hause geblieben. Es hätte auch keinen Sinn gehabt, ihn zum Arzt zu schicken, denn damals gab es keine Medikamente, die ihn beruhigen konnten. Dies ist, was man mit seinen natürlichen Augen sieht. Jesus hingegen beurteilt ihn mit seinen geistlichen Augen. Er versucht zu erkennen, was in der geistlichen Welt dieses Mannes los ist. Dann schaut er diesem Mann in den Augen und sagt, du unreiner Geist, verlasse diesen Mann. Dieser Mann schreit dann fürchterlich und danach ist er wieder ganz normal, wie er auch den Rest seines Lebens geblieben ist. Das heißt geistliche Sicht. Jedes Mal sollten wir uns fragen, was im Himmel los ist, was die Ursache bestimmter Situationen in unserem Leben oder im Leben anderer Leute ist. Darum wollen wir keine Leute beschuldigen. Wenn Fehler gemacht worden, dann sollten wir uns lieber mit der Ursache beschäftigen. Wodurch ist der Körper krank geworden? Was passiert in der geistlichen Welt, wodurch der Körper krank wird? Was ist im Hintergrund los, wodurch allerhand soziale Probleme verursacht werden? Woher rührt Diskriminierung zum Beispiel? Was ist die Ursache sexueller Zerrüttung in dieser Welt und unter den Jugendlichen? Wodurch entsteht eine Kriegsdrohung? Wodurch wird die Sünde, die wir tagtäglich auf der Erde um uns herum sehen, verursacht? Wir haben ein geistliches Urteil, weil ein geistlicher Mensch immer daran denkt, was im Himmel geschehen soll. Was steckt hinter einer Situation, wodurch wird was verursacht? In der geistlichen Welt stellt sich immer heraus, dass die Ursache eine geistliche ist. Damit meine ich nicht nur die bösen Geister, sondern auch die guten Geister. Wenn wir sehen, dass Jesus einen Mann auf der Stelle heilt, dann fragen wir auch, Herr, wie hast du das gemacht? Was passiert in deinem Himmel? Und wir erkennen sofort, dass der Heilige Geist in seiner Fülle in Jesus tätig ist. Wir erkennen, dass er fortwährend mit Gott, seinem Vater, in Verbindung steht. Und das ist nicht mit natürlichen Augen zu sehen, sondern man versteht etwas von der Lebensweise unseres Herrn. Hier erkennt man auch, dass Jesus derjenige ist, der in der Kraft des Heiligen Geistes gesandt wurde. Du kannst den Heiligen Geist auch nicht mit natürlichen Augen sehen. Dieser Geist ist unsichtbar für die natürlichen Augen, und es geschah durch diesen Geist, dass Jesus den unreinen Geist vertrieben hat, und durch die Worte, die er sprach. Die Kraft Gottes war in seinen Worten, und dadurch konnte dieser Mann befreit werden. Wenn du ein geistlicher Mensch bist, der im Himmel lebt, dann bist du mehr als die irdischen natürlichen Menschen mit ihrer Weisheit und irdischen Kenntnis von Medikamenten und Psychologie und Sozialarbeit. Was wir besitzen, ist wunderschön. Es gibt nur einen Menschen, der dieses Evangelium gebracht hat, und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er bringt die Wahrheit. Und der Böse, er bringt die Lüge in die Welt. Er sprach zu Eva: Du wirst dein Ziel auch erreichen, wenn du von diesem Baum isst. Ja, sagt Eva, aber wie ist es dann mit dem Tod? Nein, erwidert der Satan, natürlich nicht, aber du wirst wie Gott sein. Der Böse weiß auch, was Gutes und Böses ist. Er lügt über die geistliche Welt. Gott verändert sich nicht, dass er Gutes und Böses kenne. Er kennt nur das Gute, weil er selbst nur gut ist. Aber der Teufel lügt immer. Wende dich an Jesus, dann bist du bei dem besten Quell, denn er erzählt dir immer die Wahrheit über die geistliche Welt. Gott ist nur gut und der Teufel ist nur schlecht, weil er von Anfang an ein Lügner und Menschenmörder gewesen ist. Unser himmlischer Vater aber ist voller Erbarmen und Liebe. Du bist ihm so sehr gewogen und er möchte dich retten und befreien. Der Geringste im Königreich der Himmel ist mehr als alle anderen Leute im Alten Bund, weil der Geringste im Reich der Himmel in Gottes Geist getauft ist. Er kann in der geistlichen Sprache der Engel reden, in himmlischen Sprachen und Zungen. Er treibt böse Geister fort. Weder Johannes der Täufer, noch David, noch Elia taten das. Wir überwinden dämonische Kräfte, die im Leben der Menschen wirksam sind, wie es Jesus auch tat, und dadurch werden diese Leute befreit und wiederhergestellt, sowohl geistlich wie auch natürlich. Wir versuchen, alles, was im Himmel wirksam ist, zu beurteilen. Wir lernen zu unterscheiden, ob eine Weissagung stimmt oder nicht. Sachen, die unser Leben durcheinander bringen oder verstärken. Versuche, die Ursache zu entdecken, das ist unterscheiden. Was ist die Ursache in deiner geistlichen Welt? Dann erst bist du ein geistlicher Mensch. Frömmigkeit heißt nicht, dass du ein geistlicher Mensch bist. Ein geistlicher Mensch ist jemand, der in der geistlichen Welt aktiv ist und beschäftigt ist mit allem, was damit zu tun hat, mit Gott aber auch gegen Satan und seine Mächte kämpft. Sammle dir Schätze im Himmel, geistlichen Segen in Christus, Kraft, Kenntnis, Liebe und Gaben. Der Herr sagt, dass wir als Christen uns hiermit beschäftigen sollen. Wenn Jesus hiermit beschäftigt ist, in Wort und Tat, wie er in der Synagoge in Kapernaum tat, dann gibt es Leute, die das hören und sehen und sagen: Was, das ist eine neue Lehre mit Autorität. Keiner unserer Propheten hat das gemacht, was er tut. Dieser Mann ist aktiv in der geistlichen Welt. Er vertreibt einen unreinen Geist und der Mann wird gesund. Das ist eine neue Lehre. Wenn wir das Christentum in seiner Allgemeinheit betrachten, dann sehen wir, dass vieles passiert, aber auch, dass es sehr viele irdische Sachen sind, die geschehen, die nichts mit der geistlichen Welt zu tun haben. Wir wollen eine neue Lehre, neuer Wein in neuen Schläuchen, erneuerte Menschen, in denen Gott seine Gedanken entfalten kann, wie in Jesus und seinen Jüngern. Eine neue Lehre mit Autorität, nicht über Menschen, sondern über die Macht des Satans, sodass wir diese Macht binden können und unter unsere Füße zertreten, damit der wirkliche Mensch in Freiheit zum Vorschein kommt. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir, dass diese Lehre durch die Kraft Gottes bestätigt wurde. Es gibt nur einen Weg, nur ein Ziel, wenn wir leben wollen, wie Jesus es tat. Dann sollten wir uns völlig der geistlichen Welt bewusst sein, mit der dazugehörigen Kenntnis und Sicht. Wenn die Gemeinde den Teufel in der Endzeit überwindet, dann lesen wir in Offenbarung 12, dass die Gläubigen ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Das heißt, dass ihr irdisches Leben an zweiter Stelle kam. Vor allem haben sie einen mächtigen, erhöhten, verherrlichten Platz in der geistlichen Welt gesucht. Durch Kenntnis und Glauben, durch ihre Werke, durch das Hantieren der Schlüssel vom Königreich der Himmel und durch die Möglichkeiten, die man durch die Kraft des Heiligen Geistes hat, durch die Geistesgaben, durch all diese Dinge, wirst du dir des Himmels bewusst. Du bekommst eine erhabene Position. Freunde, dies ist unser Gebet füreinander und für unsere Arbeit und für all diejenigen, die in Zukunft mit uns gehen. Herr, wenn du über Schlüssel sprichst, dann möchten wir bitte die alles über diese Schlüssel wissen. Die vollständige Wahrheit, Kenntnis und Sicht, aber auch die Kraft und die wunderbare göttliche Liebe, die uns voller Erbarmen und Gnade macht. Herr Jesus, wir beten für unsere Arbeit, dass du sie mit der Kraft Gottes bescheinigst, damit allen, die weiter vorankommen möchten, geholfen wird und sie befreit werden von ihren Feinden, dass ihre Wunden geheilt werden, dass sie an Geist, Seele und Körper wiederhergestellt und aufgebaut werden. Herr, wir wollen an deiner Verheißung und aneinander festhalten, damit keiner verloren geht und jeder die volle Herrlichkeit ererben wird. Du bist so gut zu uns. Wir preisen dich und beten dich an. Wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, Herr Jesus, unserem Retter, der du uns mit deinem Blut erkauft hast. Du bist würdig, alle Ehre und Anbetung zu empfangen. Brüder und Schwestern, wir segnen einander und alle Leute, die diese Kassette hören, damit der Herr uns Gnade schenken kann. Wir gehören zusammen. Wir beten, dass die Hand Gottes auf unserem Leben ruhen möge. Wir beten für euch, Zuhörer, damit der Herr euch führe durch seinen guten Geist und euch mit seinen heiligen Engeln umgibt, damit euer innerlicher Mensch Kraft erhält. Wir segnen einander, wo wir uns auch befinden. Der Herr ist mit uns. Er sorgt für uns, damit es uns gut geht. Durch unsere Entwicklung und unser Wachstum bringen wir ihm Ehre und Herrlichkeit. Er wird es sicher tun, denn er ist gut. Amen.
Auferstanden und erhöht.